Lob und Dank sei dem Herrn. Wir spüren seine Nähe. Wir haben die Verheißung, dass er gegenwärtig ist, wo wir in seinem Namen versammelt sind. Und besonders dann, wenn er uns seinen Namen in der wirklichen Bedeutung offenbaren konnte. Wir alle wissen es, der Name Jesus, der in 16 verschiedenen Versionen in aller Welt geschrieben wird, wenn man sieht, wie der Name in Chinesisch geschrieben wird, in Japanisch geschrieben wird, wenn man das so vor sich hat und dann daran denkt, dass er in Hebräisch einfach Yahshua, einfach Yahshua, nämlich Yahweh Retter. Nicht mehr und nicht weniger. Yahweh Retter. Yahshua. Und dann in den verschiedenen Sprachen so unterschiedlich wiedergegeben, aber da Gott die Sprachen zugelassen hat, muss er auf alle hören, die auf ihre Weise in ihrer Sprache ihn anrufen. Das kann nur Gott, gelobt sei sein herrlicher Name. Wir haben Grüße aus der halben Welt, aus der ganzen Welt. Zum ersten Mal aus Tasmanien. Wer weiß, wo es denn liegt? Tja, nicht? Und dann, wie gesagt, aus ganz Afrika, aus den USA, aus Kanada, von überall lassen alle Brüder grüßen. Besonders natürlich aus Peru und ganz besonders aus Chile. Unsere Brüder und Schwestern sind mit uns verbunden. Sie schauen jetzt zu, sie hören zu, sie erleben es mit, dass wir heute und morgen versammelt sind. Bruder Manfred sagte schon, am Sonntagmorgen wird es 4 Uhr nachts bei uns sein, wenn ihr vormittags um 10 Uhr zusammenkommt. Aber wir werden alle auf sein und wir werden alle hören und dabei sein. Also, wir grüßen unsere Geschwister ganz, ganz besonders. Ich bin ja gerade aus Chile zurückgekommen. Wir hatten herrliche Versammlungen und dann auch das Mahl des Herrn. Zum ersten Mal in 40 und mehr Jahren haben diese Brüder und Schwestern das Mahl des Herrn gehalten und der Herr mit uns und ich mit ihnen, so dass wir tatsächlich wunderbare Gemeinschaft hatten. Wir freuen uns auch, dass Europa hier ist, von Ost und West, von Süd und Nord. Sogar ein Bruder aus Grenoble rief an, sie hören mit, sie sehen mit, überall wird mitgehört und mitgesehen. Und wir danken Gott für die Möglichkeit, die wir haben, sein teures und heiliges Wort in die ganze Welt zu tragen, als letzte göttliche Botschaft der Herausrufung. Dann haben wir Geschwister aus der Volksrepublik Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Italien, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, von überall, von nah und fern versammelt. Und wir grüßen alle nochmals herzlich, die mit uns und mit dem Herrn verbunden sind. Am vergangenen Wochenende hatten wir in Österreich eine schöne Hochzeit, am Samstag, am Sonntag Zürich, und die Zeit geht einfach sehr, sehr schnell vorbei und gar bald wird sie zu Ende sein. Darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist, den wir noch nicht aufgerufen haben, zum zweiten Mal, die ihr neu hinzukommt? Ja, steht ihr beiden, darf ich euch mit Namen nennen? Tja, unsere Geschwister schreiben, Gott der Herr segne euch in unserer Mitte, über alle Maßen. Fühlt euch zu Hause, wir haben hier keine Mitglieder, wir sind aber Glieder am Leibe des Herrn. Amen. Fühlt euch einfach ein Teil des Leibes des Herrn. Gott segne euch, Geschwister Schreiber, in unserer Mitte. Dankeschön. Wen haben wir noch zum ersten Mal hier? Bitte?
Hinten rechts.
Ja. Ihr zwei Brüder, Gott segne euch in unserer Mitte. Und vielleicht, woher seid ihr? Sicherlich aus der Nachbarschaft. Gott segne euch in unserer Mitte. Dann haben wir dort noch Geschwister. Gott segne euch. Hier haben wir einen Bruder, wohl auch zum ersten Mal hier. Gott segne dich. Dort noch einen Bruder. Hier noch eine Schwester, richtig. Eine Schwester, die vor Jahren mit uns in Israel war und mit Geschwister Bauer mitgekommen ist. Gott segne dich, teure Schwester, in unserer Mitte. Dann haben wir besondere Freunde hier, die ich namentlich nicht ganz mehr im Gedächtnis habe, die Verwandten von Geschwister Peier. Steht doch mal auf, wo seid ihr? Irgendwo seid ihr doch hier in der Nähe. Ja, ihr beiden, euch meine ich. Steht ihr mal auf. Seid mal so Freunde, steht mal auf. Euch kennt ja noch keiner. Habt euch, ja, seid ganz besonders herzlich willkommen. Darf ich sagen, was heute passiert ist? Nicht? Soll ich es nicht sagen? Schön, ja. Der Bruder sagt ja, die Schwester sagt nein. Was soll ich jetzt machen? Also, es ist einfach wunderbar, wie Gott alles führt. Eine Druckerei, Binderei. Und der Bruder sagt, jedes Buch, das ihr drucken müsst, das drucke ich euch. Für null Tarif. Dazu kann man nur sagen, Gloria Dios. Gott tut Großes. Und der Bruder fügte noch hinzu, ob in Deutsch, Englisch, Französisch, wir drucken es für den Nulltarif. Bücher können wir bei uns nicht drucken, nur Broschüren. Und so danken wir Gott für alle Möglichkeiten, die er schafft, die er uns schenkt, um sein Wort zu tragen und zu verbreiten. Und als der Bruder, der geliebte Bruder, mir sagte, Bruder Frank, ich habe jede Broschüre, jedes Buch, das du geschrieben hast, gelesen. Und ich freue mich darüber, bin damit einverstanden und möchte, dass es unter das Volk in den Verlag kommt. Und dann soll es die Leute erreichen, die noch erreicht werden müssen. Die Wege des Herrn sind wunderbar. Brüder und Schwestern, wir sind keine neue Glaubensrichtung. Wir haben uns durch das Wort Gottes aus Gnaden ausrichten lassen. Und wie schon erwähnt, wir haben keine eingetragenen Mitglieder. Jeder darf kommen. Alle, die der Herr ruft, werden kommen. Und wie geschrieben steht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und wie geschrieben steht, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Das ist einfach so von Anfang an gewesen und wird auch so bleiben. Mir selber wird immer größer, dass Gott in den letzten 500 Jahren, und ich schreibe gerade über die Papstwahl, schreibe einige Seiten über die neueste Entwicklung. Und vor 482 Jahren War es ein Deutscher, der gewählt wurde in der Zeit der Reformation, um Papst zu sein? Jetzt ist es wieder ein Deutscher. Und der eine hat herausgerufen, der andere ruft herein. Ich meine jetzt Martin Luther, der herausgerufen hat. Und so danken wir Gott, dass wir Rückschau halten dürfen. Und das ist mir aufgefallen, Brüder und Schwestern, werte Freunde. Martin Luther hat die Rechtfertigung zuerst erlebt und dann gepredigt. Zuerst erlebt und dann gepredigt. John Wesley, der in die USA gefahren ist, um dort großer Evangelist zu sein, ist auf die Knie gegangen, als er in eine Versammlung kam, wo der Geist Gottes Heiligkeit gewirkt hat, wo wahre Ehrfurcht war, und erlebte seinen Zerbruch. Und wie er bezeugt, hat er dort eine Heiligung erlebt, wirklich in der Gegenwart Gottes, von der Heiligkeit Gottes durchdrungen worden zu sein. Und danach hat er diese erfahrene Heiligung gepredigt. Gehen wir zur Pfingsterweckung. Die hat nicht mit Predigt angefangen. Die hat mit dem Erlebnis der Geistestaufe begonnen. Menschen kamen zum Gebet und dann fiel der Geist und sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt und dann haben sie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gepredigt. Nehmen wir John Smith, als ihm kund geworden ist, dass die Säuglingsbesprengung nicht biblisch ist und ihm wirklich vom Geist Gottes geoffenbart wurde, dass die Taufe der Gläubigen gültig ist, nicht der Säuglinge, sondern Markus 16, 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Mit dem Moment an, wo er sich selber taufen ließ, hat er die Taufe der gläubig gewordenen gepredigt. Genauso ist es jetzt mit uns. Was wir erleben, können wir aus Überzeugung weitergeben. Das schwirrt nicht im Kopf, das ist etwas im Herzen. Und wenn es dann noch mit Gottes Wort übereinstimmt, ja, dann preis sei Gott, Ehre sei Gott. Und wir sehen, dass in jeder Erweckung der Herr weiter und weiter gegangen ist, immer tiefer und tiefer. Und jetzt kommen wir zu dem, was durch den Dienst Bruder Brennhams geschah. Und wer sich in der neuesten Kirchengeschichte ein wenig auskennt, die einen nennen Smith Wigglesworth, die anderen nennen Charles Price, andere gehen noch ein wenig weiter zurück, aber keiner von ihnen hatte eine direkte göttliche Berufung, wie sie ausgesprochen wurde am 11. Juni 1933, dass die Botschaft, die diesem Gottesmanne aus der Heiligen Schrift gegeben wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. So schauen wir zurück und sehen, dass immer eine Herausrufung in jeder Generation, in jeder Erweckung stattgefunden hat. Das erste, die Herausrufung aus der Weltkirche. Als nächstes die Herausrufung aus der Erweckung, die schon abgekühlt war. Und immer wieder gab es einen Überrest, mit dem Gott weitergehen konnte, der nicht stehen geblieben ist bei der letzten Erweckung, sondern in die nächste Erweckung hinübergegangen ist, mitgegangen ist. Und so Hat Bruder Branham tatsächlich den Auftrag von Gott bekommen und damit verbunden ist ihm auch gesagt worden, es wird dir eine Gabe der göttlichen Heilung gegeben. Nichts, keine Krankheit wird deinem Gebet widerstehen können, selbst der Krebs nicht. Das Wort Krebs kam über die Lippen dessen, der die Berufung ausgesprochen hat. Genau wie gesagt wurde, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden, wenn sie dem ersten nicht glauben werden, dann werden sie dem zweiten Glauben schenken. Aber jetzt zu dem Punkt. Wir verkündigen nicht William Branham, wir predigen Jesus Christus, aber wir gehen an dem, was Gott getan hat, nicht vorbei. Wir treten das, was Gott verheißen und getan hat, nicht mit Füßen, sondern danken Gott, dass er diese Generation gnädig heimgesucht hat. Und wir alle wissen, dass was von Gott kommt, das kommt durch Offenbarung. Nicht einer kann es dem anderen geben, selbst die Verheißung, die ja in zweifacher Weise gegeben wurde, im Propheten Malachi als erstes, dass Gott das Herz der Väter den Kindern zuwenden würde und dann das Herz der Kinder den Vätern zuwenden würde. Sagt mir, wer von uns wäre auf den Gedanken gekommen, dass der erste Teil vor 2000 Jahren im Dienste Johannes des Täufers Erfüllung gefunden hat, wie in Lukas 1, Vers 16 und 17 geschrieben steht, er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Dann braucht man nur all die Bibelstellen nachzulesen, die von den Vätern sprechen, bis man zu Hebräer 1, Vers 1 und 2 kommt und feststellt, dass dort geschrieben steht, Gott hat durch die Propheten zu den Vätern auf mancherlei Weise gesprochen. Aber am Ende der Tage hat er zu uns in seinem Sohn gesprochen. Wir sehen die Aufteilung entsprechend der göttlichen Heilsgeschichte und ihren Ablauf. Das kann kein Mensch, das kann nur Gott, nämlich das Wort recht teilen und dahin legen und platzieren, wo es tatsächlich hingehört. Wir haben, lasst mich kurz darauf eingehen, im Hebräer, dem ersten Kapitel, das Wort aus Psalm 102 mitgelesen und habt ihr festgestellt, dass hier vom Sohn die Rede ist. Vom Sohn die Rede ist. Lasst mich aus Hebräer, dem ersten Kapitel, von Vers 5 lesen. Denn zu welchem von den Engeln hätte Gott jemals gesagt? Jetzt kommt Psalm 2, Vers 7. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und ein andermal, 2. Samuel 7, 14, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Hier geht es jetzt um die Offenbarung Gottes als Vater im Sohn. Vers 6, weiter sagt er von der Zeit, in welcher er den Erstgeborenen wiederum in die Menschenwelt einführen wird. Das ist dann Psalm 97, Vers 7. Alle Engel Gottes sollen vor ihm huldigend sich neigen. Und in Bezug auf die Engel heißt es zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zur Feuerflamme, aber in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, steht fest in alle Ewigkeit und der Stab deiner Gerechtheit oder Geradheit ist der Stab deiner Königsherrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzwidrigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Genossen. Es geht jetzt weiter. Und ferner, du hast am Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Es ist einfach schön, wenn man die Heilige Schrift nehmen kann, um jedes Thema, das darin behandelt wird, wirklich von allen Seiten zu beleuchten und nur Gottes Wort zu Wort kommen zu lassen. Dass wir nichts darüber sagen, was nicht Gott schon gesagt hätte. Das muss einfach für immer bei uns so bleiben. Die Deutungen, das haben schon andere getan. Unsere Aufgabe ist es wirklich, das Wort der Schrift in allem gelten zu lassen. Nur ganz kurz, die Hauptlehren, die der Korrektur bedürfen, sind tatsächlich die Lehren über die Gottheit, über die Taufe, Abendmahl, wirklich alle Lehren, die als Grundlehren in der neutestamentlichen Gemeinde am Anfang gelehrt wurden, die müssen neu auf den Leuchter gestellt werden. Und da nützt es nichts, dass wir in der Trinitätslehre oder Trinitätstaufe bleiben und dann trotzdem behaupten, gemäß der Schrift zu glauben, das geht einfach nicht. In jüngster Zeit haben sich tatsächlich namhafte Leute, und Hans Kühn ist für alle, die nur ein bisschen Information haben und die auch wissen, wer in Tübingen gelehrt und gelehrt und gelehrt hat, nämlich Hans Kühn. Und hier sagt dieser Mann über Gott, warum ist eigentlich nie die Rede vom dreieinigen Gott? Müsste nicht gerade im Neuen Testament von diesem dreieinigen oder dreifaltigen Gott, von der Dreifaltigkeit der Trinität die Rede sein? Wenn es sich hier, wie manche Theologen sagen, geradezu um das Zentralgeheimnis des Christentums handeln soll. Doch wo ist im Neuen Testament die Rede von einer Trinität? Seite 126. Und dann die nächste Überschrift. Keine Trinitätslehre im Neuen Testament. Ja. Leute machen sich darüber Gedanken. Und dann wird hier beschrieben, doch historisch-kritische Forschung hat diesen Satz, also von der Trinität, als eine im dritten oder vierten Jahrhundert in Nordafrika oder in Spanien entstandene Fälschung entlarvt. Ja. Das schreibt nun der namhafteste, der kritischste Theologe, der in Tübingen Weltruf erlangt hat, der schreibt von dem Trinitätsdogma und Lehre, das ist eine Fälschung, entweder aus dem Ende des dritten oder dann des vierten Jahrhunderts ist. Und hier hat es nicht dazu geschrieben, aber es war tatsächlich ein Nordafrikaner, der das Trinitätsdogma erfunden hat. Der nach Rom kam als Arzt und es dann dort präsentiert hat. Ich will darüber nicht weiter lesen. Hier sagt er nur noch, aber Stephanus sieht nicht etwa eine dreigesichtige Gottheit und erst recht nicht drei gleichgestaltige Männer, auch kein Dreiecksymbol, wie es Jahrhunderte später in der westlichen christlichen Kunst verwendet werden sollte. Und er schreibt einfach darüber. Ich freue mich, rund 900 Seiten, das Buch heißt Das Christentum. Und siehe, Männer machen sich darüber Gedanken, wie es um die Lehre steht, die im ganzen Christentum tatsächlich wie eine dreikantige Keule ist, womit alles immer wieder zusammengeschlagen wird. Und wer sich in der Kirchengeschichtsschreibung auskennt, der weiß, dass sogar Martin Luther die Taufe auf den Namen Jesu Christi neben die Taufe auf die Trinität gestellt hat. Und einfach gesagt, ich behaupte, dass die Taufe auf den Namen Jesu Christi zumindest gleichwertig ist mit der Taufe in der Trinität. Schwenkfeld hat zur Zeit Luthers auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Es gab schon immer Menschen, die durch den Geist Gottes in die Wahrheit geführt wurden. Es war immer eine Minderheit, aber in unseren Tagen hat Gott das Wort bestätigt, hat uns wirklich aus der babylonischen Gefangenschaft herausgeführt. Und wie Paulus geschrieben hat an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und so schauen wir zurück, als vor 100 Jahren die Pfingsterweckung ausbrach. Das eine war die Trinitätsrichtung, das andere war die United Pentecostal Church, die Jesus-Allein-Richtung. Und sind wir ehrlich, beides ist nicht biblisch. Nicht eine Jesus-Allein-Lehre, eine Gott-Allein-Lehre. Und der eine Gott hat sich geoffenbart, schon im gesamten Alten Testament und natürlich dann auch im Neuen Testament. Wir sehen, dass Gott über seinem Worte gewacht hat und weil das Ende dem Anfang gleich werden muss, ist jetzt nach all den Erweckungen zum Abschluss in der Gnadenzeit das Wort geoffenbart worden wie noch nie zuvor. Und deshalb kann die Gemeinde sich nicht mit Denominationen vergleichen, auch nicht mit der Pfingstbewegung. Wir gehen über das, was in der Pfingstbewegung geschah, hinaus in die Erweckung mit Heilungen, mit Wundern und Zeichen, wie sie zum Durchbruch nach dem Zweiten Weltkrieg kam. Und um ehrlich zu sein, jetzt sind wir an dem Punkt, wo selbst alle, die sich auf die Endzeitbotschaft berufen, aber das Wort verlassen haben und das Wort nicht mehr respektieren und nicht mehr als Grundlage nehmen, sie müssen zurückgerufen werden, denn die Brautgemeinde muss eine Wortbraut sein, sie kann keine Vermischung sein. Dann wissen wir auch, was unser Herr gesagt hat, besonders in Matthäus 11 von Vers 25 und auch in Lukas 10 von Vers 21. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem er es offenbaren will. Hier ist doch der Punkt, nicht wem er es erklären will, wem er es auseinandersetzen will, sondern wem er es offenbaren will. Alles ist offenbaren. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Gott ist nicht erklärt. Gott kann nicht erklärt werden. Der Mensch muss sich vergessen haben, der Gott erklären möchte. Wenn geschrieben steht im Nehemia, und alle Himmel, Himmel vermögen dich nicht zu fassen, o Gott. Wer sind wir? Wir sind nicht dazu da, um Gott zu erklären. Er hat sich auch nicht erklärt. Er hat sich geoffenbart. Und Offenbarung ist etwas ganz Persönliches, wie unser Herr damals dem Petrus gesagt hat, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Das ist das Resultat dessen, wo unser Herr gesagt hat, dass niemand erkennt, wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wem es geoffenbart wird, ich sage noch einmal, nicht erklärt, sondern geoffenbart. Alles und nochmal alles, was von Gott kommt, kommt zu uns durch Offenbarung. Dann denken wir an das Wort in 1. Korinther 2, vielleicht von Vers 14, dann Vers 17. Der natürliche Mensch nimmt nichts an, was vom Geiste Gottes kommt. Es ist ihm eine Torheit. Das eine schließt das andere aus. Man könnte heute alle Predigerseminare schließen, könnte alle theologischen Fakultäten zumachen. Da wäre keinem Menschen ein Schaden entstanden, überhaupt keinem. Im Gegenteil, der Menschheit wäre dadurch geholfen. Dann öffnen wir doch die Tür und kommen zum Herrn zurück, damit er uns über seine Wege belehre. Wenn wir schon die Zeit noch kurz einblenden dürfen, es steht tatsächlich in Jesaja 2 und in Micha 4, das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Dort waren die Propheten, dort war unser Herr, dort waren die Apostel, dort war die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde. Dort ist die erste Predigt gehalten worden, die erste Anordnung über Taufe unter der direkten Ausgießung und Inspiration des Heiligen Geistes. Wer will das leugnen? Steht doch geschrieben. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, tat der Himmel sich auf und der Geist Gottes kam herab. Brüder und Schwestern, wir alle kommen doch aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Und die verschiedenen Richtungen müssen dann hier unter dem Wort enden. Und hier beginnt nur eine Richtung, nämlich die des Wortes Gottes. Die des Wortes Gottes. Und dann werden wir den Stand erreichen, und das möchte ich als Kernsatz mal aussprechen dürfen, wo Offenbarung kommt, wird nicht mehr diskutiert. Wo noch diskutiert wird, ist noch keine Offenbarung. Wer eine Antwort bekommt, der bittet nicht mehr darum, der hat sie bekommen. Der hat die Antwort bekommen. Und wer über Matthäus 28 und Markus 16 und diese Bibelstellen die Antwort wünscht, der gehe einfach zur Apostelgeschichte, da ist die Antwort. Und die ist im Worte Gottes. Und deshalb sind wir dankbar, dass wir wirklich ein volles, ein herrliches Evangelium Jesu Christi haben. Auch was die Endzeitbotschaft betrifft, in allen Einzelheiten. Warum sollte man über einen einzigen Punkt diskutieren? Wenn wir diskutieren, ist noch keine Offenbarung. Wenn Offenbarung kommt, Schluss mit Diskussion. Dann fragen wir nicht, was denkst du, was meinst du? Wenn Gott uns antwortet, und zwar durch sein Wort antwortet, dann können alle schweigen und Diskussion ist damit beendet. Was wir alle noch brauchen, teure Geschwister, ist die persönliche Verbindung zu Gott. Die persönliche Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, hatte zur Folge, dass wir, jeder Einzelne, mit Gott verbunden wurden. Dass Gott in Christo war und uns, dich, mich, uns alle, mit sich versöhnte und unsere Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Ein Punkt, den Bruder Branham besonders hervorhebt, ist die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Und die Rechtfertigung schließt nicht nur Vergebung ein, sowieso, Vergebung sowieso durch das Blut des Lammes. Aber die göttliche Rechtfertigung versetzt uns in den Stand, als hätten wir nie gesündigt, nie eine Übertretung begangen in unserem Leben. Sie bringt uns zurück in die Einsetzung der Sohnschaft, die uns ja verheißen und in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt wurde. Mir kamen einige Bibelstellen, die wir uns auch zu Herzen nehmen müssen, nämlich, wenn wir zusammenkommen, dann sind sicherlich die Alltagssorgen noch manchmal mit uns. Und ob wir wollen oder nicht, wir sind immer noch Menschen. Und das Leben ist nun einmal schwierig, bringt Probleme mit sich und mancherlei Dinge, die uns nicht gefallen. Und dann müssen wir tatsächlich das Wort aus Matthäus 11 von Vers 28 bis 30 erleben, wo unser Herr einladet, direkt einladet, kommet her zu mir. Es gibt doch keine Versammlung, wo nicht Menschen anwesend sind, die Not haben, die eine Last mit sich tragen, die ein Problem haben. Und es muss abgeladen werden können zu den Füßen des Herrn. Ich lese euch diesen Text, den müsste man eigentlich in jeder Versammlung immer wieder neu lesen. Aus Matthäus, dem 11. Kapitel, Matthäus 11, von Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Und direkt nach diesem Ausspruch steht in Vers 28, kommet her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier haben wir eine Versammlung mit unserem Herrn. In jeder Versammlung, in welcher der Herr gegenwärtig war, geschah etwas. Und wenn wir weiterlesen würden in den folgenden Kapiteln, ob es der Mann mit dem verdorrten Arm war, wie uns im nächsten Kapitel berichtet wird, von Vers 46 und weiter in Vers 49 in Matthäus 12 lesen wir, da streckte er seine Hand aus zu seinen Jüngern hin und sagte, sehet, diese hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Vorher wollte ich das Wort noch lesen aus dem gleichen Kapitel, und zwar von Vers 10. Da war ein Mann, der einen gelähmten Arm hatte, und sie richteten die Frage an ihn, darf man am Sabbat heilen? So wollten sie nämlich einen Grund zu einer Anklage gegen ihn haben. Man führe sich vor Augen, der Sabbat war ihnen so wichtig, so heilig, dass sie jetzt, da sie diesen Mann mit dem verdorrten Arm sahen, Acht gegeben haben, Moment mal, wenn dieser Mann aus Nazareth eine Heilung vollbringt, dann haben wir eine Handhabe gegen ihn, weil er den Sabbat nicht hält. Und dann geht's weiter, unser Herr spricht von Vers 11, er aber antwortete ihnen, wo wäre jemand unter euch, der ein einziges Schaf besitzt, und wenn dieses ihm am Sabbat in eine Grube fällt, ist es nicht ergreife und herauszöge, wie viel wertvoller ist nun aber ein Mensch als ein Schaf. Also darf man am Sabbat Gutes tun. Hierauf sagte er zu dem Manne, strecke deinen Arm aus. Er streckte ihn aus und er wurde wiederhergestellt, gesund wie der andere. Ja, und dann steht, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten einen Beschluss gegen ihn, um ihn umzubringen. Man soll es nicht für möglich halten, die Zeiten haben sich noch nicht geändert. Noch gibt es Schriftgelehrte, noch gibt es Pharisäer. Und wer dann weiterlesen möchte, steht direkt in Vers 15 in Matthäus 12. Als Jesus das erfuhr, zog er sich von dort zurück. Und es zogen ihm viele nach, die er alle heilte. Nicht nur die Heilung des einen, dann folgte die Heilung aller. Und sie folgte, warum? Weil im Propheten Jesaja geschrieben steht, ihr könnt es selber nachlesen, Jesaja 42, da können wir es nachlesen, was damals verheißen war und was auch geschehen ist, Jesaja 42 von Vers 1 bis 4. Was ich betonen möchte, und ich hoffe, dass Gott es auch betonen möchte, ist, dass wir uns auf biblische Versammlungen einstellen müssen. Einfach mit der Gegenwart Gottes rechnen, dass alle die Rettung benötigen, Rettung erleben. Dass alle, die Ruhe finden möchten, Ruhe finden in Gott, dass sie diese Ruhe finden. aber auch, dass nicht nur Einzelne, dass alle geheilt werden. Denn hier steht tatsächlich geschrieben in einem Vers, dass der eine Mann geheilt wurde und dann wurden alle geheilt, die zum Herrn kamen. Das ist unser Recht, unser göttliches Recht, das volle Evangelium zu verkündigen, dem Herrn zu vertrauen, dass er gegenwärtig ist und dass er sein Wort an denen, die es glauben, auch bestätigen kann. Seid einmal ganz ehrlich, derselbe Gott, der den Leib geschaffen, der das Leben im Leibe geschaffen hat, und derselbe Gott, der schon ganz natürlich dafür gesorgt hat, wenn zum Beispiel eine Operation vollzogen wird, dass dann die Wunde heilt, dass alles heilt, das ist von Gott so gefügt, schon im Natürlichen. Ungeachtet dessen, wo auf der ganzen Welt ein Mensch, an dem vom Blinddarm operiert wird, die Heilung kommt, sie ist schon im Leibe. Kann Gott dann nicht noch mehr tun? Aufgrund des Glaubens, aufgrund des Gebetes, kann Gott nicht Wunder tun? Hat er nicht für uns gelitten? Hat unser Herr sich nicht schlagen und martern lassen? Wenn schon, ich sage es mal, natürliche Heilung für alle Menschheit da ist, im natürlichen Leibe, wie soll es dann mit uns werden, die wir gläubig geworden sind, dass wir Gott vertrauen, dass er überbitten und überverstehen, dass er wirklich das Unmögliche möglich macht. Meint ihr nicht, dass sich darin erst die Gläubigen von aller Welt unterscheiden? Ich wiederhole, in aller Welt heilen die Wunden, je nachdem, wer sich hier oder da etwas antut oder ihm angetan wird. Das ist ganz natürlich. Soll Gott die Gemeinde nicht von der Welt unterscheiden und über das, was natürlich schon geschieht, noch überbitten und überverstehen, tun und sein Wort an denen bestätigen, die ihm glauben? Und dann unterscheiden wir uns tatsächlich von dieser Welt nicht nur im Glauben, sondern auch in dem, was Gott aus Gnaden unter den Gläubigen tut, als Bestätigung seines Wortes. Was noch wichtig ist, ist, dass wir den Punkt erreichen, wo wir ein Herz und eine Seele werden. Wie am Anfang. Die Einheit war schon vor Pfingsten, schon vor Ausgießung des Heiligen Geistes, waren die Gläubigen in Erwartung, aber sie waren ein Herz und eine Seele. Genauso muss es jetzt werden. Und dazu ist einfach notwendig, dass innerhalb der göttlichen Botschaft wirklich alle eigenen Stimmen aufhören und dass nur Gott zu Wort kommt und dass so die Einheit im Geiste aus Gnaden geschaffen wird. Dazu das Wort von der Botschaft im ersten Johannesbrief, wie es uns hier schriftlich hinterlassen wurde, 1. Johannes, 1. Kapitel von Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Also nicht von einem Botschafter, sondern direkt vom Herrn, von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Das glauben wir alle. Das glauben wir alle von ganzem Herzen. Gott ist Licht. Keinerlei Finsternis ist in ihm. Und das Erste, das er in dem Schöpfungsakt getan hat, war, er hat Licht von der Finsternis geschieden. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht und hat voneinander getrennt. Dasselbe geschieht jetzt. Und wer es nachlesen möchte, kann es tatsächlich im 1. Thessalonicher nachlesen, dass wir als gläubige Kinder des Tages sind. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, Vers 4 und 5. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn euch wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Und danach die Aufforderung, lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Es genügt nicht, dass man nur Johannes 8, Vers 12 liest. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Es genügt nicht, dass man nur 2. Petrus 1 von Vers 19 liest. Wir haben nun das prophetische Wort, das an dunklem Ort scheint als helles Licht. Es muss so werden. Es muss wahr werden. Und erst wenn es wahr geworden ist bei uns, können wir Zeugnis davon ablegen. Vorher mögen wir hin und her schwanken. Aber in dem Moment, wo wir es erlebt haben, durch Offenbarung von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir aus dem Bereich der Finsternis herausgenommen wurden, aus Gnaden herausgenommen wurden und in das Reich des Sohnes der Liebe versetzt worden sind, dann haben wir die Nacht, die Finsternis hinter uns zurückgelassen und haben das Licht erfahren und sind Kinder des Lichtes aus Gnaden geworden. Johannes der Täufer hat Zeugnis von dem Licht abgelegt. Und siehe da, wer im Lichte wandelt, der stößt sich nicht. Brüder und Schwestern, es sind so viele Bibelstellen, die ineinander greifen. Auch hier zurückkommend auf das Wort im Johannesbrief von der Botschaft und in Vers 6, 1. Johannes, 1. Kapitel, Vers 6, wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und halten uns nicht an die Wahrheit. Also, die Behauptung, im Licht zu wandeln, genügt überhaupt nicht. Es muss so geworden sein. Es muss so geworden sein in unserem Leben. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Der Tag ist vorgerückt, das Licht ist zur Abendzeit gekommen, um noch einmal den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes zu beleuchten, um uns wirklich in alle Wahrheit hineinzuführen, aus allen Deutungen herauszunehmen, denn jede Deutung ist doch nur ein weiteres Tappen in der Finsternis. Nur durch Offenbarung kommt wirkliches Licht, nur durch Offenbarung strömt uns das zu, was Gott verheißen hat. Wenn wir im Korintherbrief nachlesen würden, dann wird uns vom Stückwerk gesagt. Alles ist Stückwerk. 1. Korinther 13. Aber göttliches Stückwerk baut aufeinander auf. Jedes Stückwerk ist vollkommen in sich. Aber nicht alles kommt auf einmal. So wie Petrus in seinem Brief schreibt, wir werden als lebendige Bausteine auferbaut. Es ist nicht alles gleich fertig. Es ist ein Prozess, den wir auch als Gemeinde durchmachen, dass wir zum Herrn zueinander führen und wie der Mörtel zwischen den Steinen ist, so muss die göttliche Liebe zwischen den lebendigen Steinen sein. Das ist nun einmal so. Und deshalb auch die Ermahnung, zur ersten Liebe zurückzukehren und damit zu den ersten Werken und damit zum Anfang. Denn so steht es geschrieben, dass wir zum Anfang zurückkommen müssen. Wenn wir weitergehen wollten in 1. Petrus, dem 2. Kapitel, hier haben wir von diesem Aufbau gesagt, geschrieben bekommen, als lebendige Bausteine von Vers 4 und dann heißt es in Vers 7, 1. Petrus, 2. Kapitel von Vers 7, euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil für die Ungläubigen, aber Amen. Ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Hier sehen wir den Aufbau. Aber hört noch auf 2. Petrus, und zwar im 1. Kapitel, wird uns der innere Aufbau, den wir persönlich erleben müssen, gezeigt, im Vergleich zu dem äußeren Aufbau, den wir als lebendige Steine darstellen, zu einem Hause Gottes im Geist, um geistliche Opfer darzubringen. Hier in 2. Petrus, dem 1. Kapitel, geht es dann um das, was mit uns persönlich, mit jedem Einzelnen aus Gnaden geschehen muss. Von Vers 3, seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zu Gottseligkeit erforderlich ist, durch die ihm eigene Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Die Berufung wird hier betont. Er hat uns berufen mit einer heiligen Berufung. Und jetzt kommt's. Durch sie, nämlich Kraft der göttlichen Berufung, die Kraft der göttlichen Wirkung in uns geschah, durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt. Und hier wird jetzt der Schwerpunkt darauf gelegt, die wichtigsten und kostbarsten, überaus herrlichen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Anteil an der göttlichen Natur. Brüder und Schwestern, sagen wir, wie es ist. Wenn Petrus schreibt, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch das Wort, durch den Samen des Wortes und so der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, da schließt aber Epheser 4 von Vers 20 und Vers 19 nicht aus, nämlich dass wir den alten Menschen ablegen müssen. Der neue Mensch muss wachsen Der Alte muss abnehmen. Alles, was wir erkennen, dass es vor Gott nicht richtig ist, muss abgelegt werden. Und nochmal abgelegt werden, damit der neue Mensch, damit Gott in uns zu seinem Recht kommt. Und dazu gehört es tatsächlich, wie dann weiter geschrieben steht, im nächsten Vers von Vers 5, eben darum müsst ihr auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend erweisen. Der Glaube ohne Tugend ist noch nicht das, was Gott sehen möchte. Im Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis bläht nicht auf. Diese Erkenntnis baut auf. Ein ganz großer Unterschied. Wenn eine Erkenntnis dem Menschen zu Kopf steigt, dann bläht sie auf. Ist es aber die Gabe, die Gott uns schenkt, dann baut sie auf. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe und in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Hier haben wir den inneren Aufbau der Gläubigen, dass der innere Mensch, der sich von den Verheißungen Gottes nährt, der darin lebt, dass all diese Eigenschaften tatsächlich in uns bewirkt werden, dass das Wort ausrichtet, wozu es gesandt wurde, dass der Geist Gottes wirksam sein kann, dass wir aus den Kinderschuhen herauskommen und in das Mannesalter Jesu Christi hineingebracht werden. Diese Eigenschaften, die hier aufgeführt werden, gehören einfach dazu. Und jetzt, das dürfen wir nicht vergessen, Brüder und Schwestern, in allen vergangenen Erweckungen war die Herausrufung noch nicht endgültig und sie war noch nicht hin zur Vollendung, sie war noch nicht in Verbindung mit der Entrückung. In unserer Zeit ist es anders. Unsere Zeit ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Erweckung oder Herausrufung oder Weiterführung, die es in den 500 Jahren seit der Reformation gegeben hat. Unsere Zeit ist eine Ausnahme, ist ein prophetisches Zeitalter, eine Zeit, in der sich biblische Prophetie erfüllt, eine Zeit, in der Weissagungen Realität werden und alles, was vorausgesagt wurde, auf das wir heute nicht näher eingehen wollen, es geschieht doch vor unseren Augen. Wie oft sollen wir es betonen, wie unser Herr es ja hervorgehoben hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Das konnte man mit dieser Gewissheit vor 300, 400 oder 200 Jahren nicht sagen. Heute können wir es sagen, denn wir sind die Generation, die das doch miterlebt, mitsieht, wie alle biblische Prophetie ihre Erfüllung findet. Und das Beste ist doch am Volke Israel. Wer will denn leugnen, dass Gott verheißen hat, am Ende der Tage, das ganz natürlich erwählte Volk in das natürliche, verheißte Land zurückzubringen? Wie oft sollen wir sagen, aus 143 Ländern, aus aller Welt und allen Sprachen. Sie sind zurück, weil Gott es so in seinem Worte gesagt hat. Und im Propheten Hosea noch deutlich geworden und gesagt, nach zwei Tagen werdet ihr wieder aufleben. Am dritten Tage werdet ihr vor meinem Angesicht das Leben haben. Ein Tag wie 1000 Jahre. 1000 Jahre wie ein Tag. Biblische Prophetie ist erfüllt. Die braucht kein Mensch mehr zu deuten. Auch das haben wir oft genug gesagt. Gottes Wort muss in der Bedeutung, in der Erfüllung gesehen werden. Die Zeiten der Deutung sind längst vorbei. Dies ist die Zeit der Erfüllung dessen, was Gott durch den Mund aller Propheten und der Apostel im Alten und Neuen Testament für diese Zeit voraussagen ließ, dass es geschehen würde. Brüder und Schwestern, wir sind eine von Gott begnadete Generation. Wir haben das große Vorrecht, in dieser Zeit zu leben, das Volk Gottes zusammenzurufen, damit sie allesamt Gottes Worte hören und das Wort respektieren und einfach als Leib des Herrn zusammengefügt werden, damit Christus als Haupt wieder in unserer Mitte sein kann und sein Wort bestätigen, wie damals. Wie wir es auch sagten, dann haben alle den Segen, den Gott ihnen bereitet hat. Dann werden die Verlorenen gerettet. Sie kommen zur Ruhe in Gott. Sie finden Frieden mit Gott. Sie erkennen plötzlich, dass sie eigene Wege gegangen sind. Und die eigenen Wege waren der breite Weg, der zur Verdammnis führt. Und dann kam der Ruf Gottes oder kommt heute in unser Leben von allen eigenen Wegen auf den Weg des Herrn, durch die enge Pforte und auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir können Gottes Gnade heute erleben. Wir können heute erleben, dass Gott gegenwärtig ist und sein Wort bestätigt. Und wie Paulus gesagt hat, ich glaube, darum rede ich. Nicht meine sagen zu können, wir alle glauben. Und weil wir glauben, werden wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Sagt mir, ist noch ein Mensch in unserer Mitte, der sagen könnte oder denken könnte, ach, was da mit dem Wort und gesagt wird, das spricht mich nicht an. Ich glaube, es spricht uns an. Ist noch ein Mensch in unserer Mitte, der sagen könnte oder denken könnte, ach, was da mit dem Wort und gesagt wird, das spricht mich nicht an. Ich glaube, es spricht uns an. Ich glaube, dass Gottes Wort uns wirklich etwas zu sagen hat. Freunde, niemand sollte böse sein. Aber wenn Gottes Wort uns nicht ansprechen kann, ja, was dann? Was dann? Die Predigt ist wirklich dazu gedacht, dass Gott mit uns redet. Und das Gebet ist dazu gedacht, dass wir mit Gott reden. Beides hat seine Zeit. Beides hat seinen Platz. Fassen wir zusammen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass in der letzten Erweckung die letzte Herausrufung geschieht. Und dass in der letzten Erweckung, während der letzte Ruf gegeben wird, die Brautgemeinde zum Herrn zurückgeführt wird, dass Braut und Bräutigam vereint werden, dass wir ein Teil des Wortes werden, dass einfach alles so wird, wie es am Anfang war. Das ist die göttliche Zielsetzung. Und deshalb können wir uns mit keiner vergangenen Erweckung vergleichen. Das geht gar nicht. Und sind wir ehrlich, Gott hat große Segnungen gegeben, obwohl in den meisten Erweckungen die Verkündiger selber in all den übernommenen Lehren geblieben sind. Und trotzdem hat Gott gesegnet. Warum hat Gott gesegnet? Er hat nicht gesegnet, weil die Leute im Irrtum waren, sondern diejenigen, die das Wort glaubten, soweit es ihnen gepredigt wurde, die in dem Licht wandelten, wie Gott es schenkte. Sie sind gerechtfertigt vor dem Herrn. Und deshalb wir, die wir die Gnade haben, das volle Licht zu sehen und das ganze Wort zu haben und geoffenbart zu bekommen, Gott wird viel von uns fordern, weil uns viel anvertraut worden ist. Nur eines bleibt für immer sicher. Kompromisse gibt es nicht. Die Vermischung muss ein Ende haben und die Herausrufung muss bei uns stattfinden. Seid ehrlich, wenn wir es nicht sind, die wir uns ganz und gar auf die Seite Gottes stellen, wer soll es dann sein? Ich weiß, das ist ein starker Ausspruch. Man möchte ihn am liebsten gar nicht tun. Aber ist Gott mit allen, die ihre eigenen Wege gehen, die ihre eigenen Lehren vortragen, die ihre eigenen Programme haben, oder ist er mit denen, die seinem Worte absoluten Glauben schenken? Mehr können wir nicht. Abraham ist dadurch, dass er glaubte, gerechtfertigt worden. Erst dann kam die Beschneidung. Die Beschneidung kam als Siegel, dass er geglaubt hat. Und so müssen auch wir als der Same Abrahams von Herzen glauben und diesen inneren Aufbau persönlich erleben, nämlich, dass all die Tugenden durch Gottes Gnade in uns gewirkt werden. Und dass wir alle ein Herz und eine Seele werden. Und dass die göttliche Liebe unsere Herzen und Sinne regieren kann. Es wird dahin kommen, dass der Feind ganz und gar weichen muss. Dass alle Missverständnisse, alles, was Betrübnis hervorruft, was den Geist Gottes stören oder sogar betrüben könnte, dass er sich zurückziehen muss, dass wir tatsächlich vor das Angesicht Gottes treten, uns unter die Deckung des Blutes des Lammes stellen und die völlige Vergebung für uns in Anspruch nehmen und die völlige Versöhnung auch den anderen zugestehen, sodass wir tatsächlich keinem mehr etwas anrichten, sondern einfach frei und offen vor dem Angesicht Gottes sein können. Das Größte, das Gewaltigste liegt vor uns. Es wird geschehen. Es wird in Kürze geschehen. Gott hat uns sein Wort nur deswegen geoffenbart, weil es die Zeit ist, in der alle Dinge, und wenn sie noch so hoch und tief sind, wirklich kundgetan wurden und das aus Gnaden. Und zu dem Zweck hat Gott uns einen prophetischen Dienst gesandt, denn das sind die Dienste in der Gemeinde. Und wir haben es auf und angenommen, was Gott uns geschenkt hat, sind dankbar dafür. Und jetzt nur noch den Wunsch zu äußern, mögen alle, die heute ein Anliegen auf ihrem Herzen haben, eine Not auf ihrem Herzen haben, Gott dem Herrn alles bringen, dass keiner aus diesem Raum herausgehe mit Not, sondern alles abladen und Ruhe finden kann für die Seele, Frieden mit Gott finden kann, so dass sich unser Kommen gelohnt, das Hören des Wortes gelohnt hat. Und vergesst es nicht, wir sind die Generation, die alles aus Gnaden miterleben darf, was Propheten und Apostel und unser Herr angekündigt, vorausgesagt und verheißen hat. Wenn unser Herr heute hier wäre, würde er uns zurufen, selig sind eure Augen, weil sie sehen, selig sind eure Ohren, weil sie hören. Und dann kommt er selig, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gott, der Herr, habe seinen Weg mit uns allen. Sag euch, wenn ihr innere Zustimmung zum Worte Gottes habt, dann habt ihr die Verbindung zu Gott. Und dann wird Gott sein Wort bestätigen. Einfach die innere Zustimmung, das Ja zu Gott, das Ja zum Wort, das Ja zu allen Verheißen. Einfach die innere Verbindung. Und dann geschieht es. Aus der inneren Verbindung heraus geschieht es, dass Gott sein Wort an uns bestätigen kann. Weil wir es glauben, werden wir es in Erfüllung sehen. Wie auch gesagt, alle, die das Wort verkündigt und die dann in ihrer Zeit hörten, haben das erlebt, was Gott in den verschiedenen Epochen getan hat. Wir erleben heute, was Gott für diesen Zeitabschnitt aus Gnaden von Ewigkeit her geplant und bestimmt und verheißen hat. Gott selber wacht über seinem Wort und er wacht über seinem Volk, das sein Wort in Ehrfurcht, im Glauben aufnimmt, um es an uns allen zu bestätigen. Und das heute Abend hier in unserer Mitte. Gelobt und gepriesen sei unser Herr und Gott. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Wir singen ja immer wieder Chorusse. Singen auch heute, so wie ich bin, so muss es sein.
So.
Neigen die Häupter, öffnen unsere Herzen in der Gegenwart Gottes. Brüder und Schwestern, wir sind in der Gegenwart Gottes. Das Wort, das ewig bleibende Wort, das herrliche Evangelium Jesu Christi, das ewig gültige Evangelium, ist uns in dieser Zeit verkündigt worden. Amen. Gott hat es so vorgesehen und so geschieht es auch. Wir wollen dankbar sein. Nun ein Wort an alle, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, die vielleicht noch eine Last mit sich tragen, irgendetwas, mit dem sie nicht fertig werden. O, leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus gibt Ruhe, o, glaub es nur. Sein Blut gab er für dich und mich. So singt ein Liederdichter in dem Chorus. Jetzt kann es geschehen, nicht nur eine verdorrte Hand oder einen verdorrten Arm. Jetzt können alle gerettet und geheilt werden. Alle, ohne Ausnahme, alle können Befreiung erleben. Alle können aus dem geistlichen Gefängnis herausgeführt werden. Denn unser Herr hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Unser spricht noch heute, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Alle, dass sie frei werden, loswerden und sich der Erlösung erfreuen und die Glaubensgewissheit empfangen, ein Eigentum Gottes geworden zu sein aus Gnade. Während wir die Häupter geneigt haben, lasst mich fragen, ob jemand hier ist, der in das Gebet mit einbezogen werden möchte. Hebt kurz die Hand. Überall gehen Hände hoch, überall. Der Herr sieht es, er sieht es. Er kennt unsere Nöte, er weiß, worum wir beten. Glaubet jetzt, glaubet von ganzem Herzen, dass Gottes Verheißungen wahr sind. Glaubt es, dass der Herr gegenwärtig ist. Singen wir noch Glaube nur, Glaube nur.
Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, Glaube nur, Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich. Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich.
Treuer Herr, gemeinsam kommen wir vor dein Angesicht mit all unseren Brüdern und Schwestern, die ihre Anliegen jetzt vor deinen Gnadenthron bringen. Du bist hoher Priester, du hast Mitgefühl, du verstehst einen jeden und du bist in unserer Mitte. Wir danken dir dafür. Das Blut des Lammes reinigt uns von aller Schuld, von aller Sünde. Das Blut des Lammes macht frei, löst, vergibt, versöhnt. Alles haben wir in dem Blut des Lammes. O geliebter Herr, offenbare deine Macht, schenk Erlösung, Heilung, Befreiung. Bestätige dein Wort, bestätige dein Wort, nah und fern. O Gott, segne alle, die zuhören, die zuschauen. Mein Gott, dass sie nicht nur zuhören und zuschauen, sondern die Kraft Gottes erleben. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Dank sei dir, es ist Licht geworden, Dank sei dir, du hast dich uns offenbart, du bist der Erste, du bist der Letzte, du hast das Erste und das Letzte Wort. Halleluja, Segen, schenk Offenbarung durch deinen Geist. Halleluja, Halleluja. O, der Geist Gottes, der Geist Gottes, walte in unserer Mitte. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Dank, Preis, Ruhm und Ehre sei dir allmächtigen Gott. Halleluja! 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 Preis! Preis! Halleluja, es ist vollbracht.
Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich frei gemacht. Und von mir, ja. Oh Jesus, in der Herrlichkeit. Oh Halleluja, es ist vollbracht, mein Jesus hat mich frei gemacht. Dank und Glück und Leid, o Jesus, ist die Herrlichkeit.
Wenn ihr es könnt, sagt es mit ganzem Herzen. Jesus hat mich frei gemacht. Jesus hat mich frei gemacht. Halleluja. Er hat sich mir geoffenbart. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Das, was wir mit dem Herzen glauben, wird uns zuteil, sofern wir es mit dem Munde bekennen. Lob und Dank sei unserem Gott. Halleluja. Amen. Ihr mögt euch setzen, bitte.
Danke dem Herrn. Yeah.
gebeten. Treuer Herr,
Halleluja.
Wir glauben von ganzem Herzen, dass du gehört hast, den Lob, den Sang, und unsere Herzen erfüllst mit deinem guten Heiligen Geist. Treuer Herr, offenbare dich mächtig unter uns, unter deinem Volke, Herr. Denn bei wem solltest du dich offenbaren, Herr? Wir sind ja dein Volk, die Herde deiner Hand, Herr. Du hast uns gerufen und rufst immer noch, Herr. Wir freuen uns, Herr, mit dir vereint zu sein, in deinem Reich, in deiner Herrlichkeit, Herr. Aber hier, Herr, wollen wir aufschauen, bis du kommst, Herr, bis du uns heimholst in dein Reich, in deine Herrlichkeit. Treuer Herr, wir beten dich an, denn dir alleine gebührt alle Ehre, aller Preis und alle Anbetung. Herr, du hast gesegnet. Nimm in den Dank dafür. Nimm in den Dank für dein Wort, Herr. Wir beten dich an dafür. Preisen deinen heiligen Namen. In Ehrfurcht erheben wir deinen heiligen Namen, Herr Jesus Christus. Sei gelobt und gepriesen von uns allen, Herr. Halleluja, 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 Halleluja sei gepriesen. Halleluja sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja sei gepriesen, Herr, Halleluja sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja sei gepriesen, Herr, singe uns jetzt. Amen, er hat's gepriesen.